Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier im Podcast und es geht um ein Thema, was ich schon so lange hier im Podcast beleuchten möchte. Wir sprechen nämlich zum Thema natürlich wirksam die Forschung zum Johanniskraut und seiner Wirkung auf die Haut. Und in dieser besonderen Folge spreche ich mit einer absoluten Expertin auf dem Gebiet der molekularen Hautforschung, Professor Dr. Ute Wölfle. Sie ist Laborleiterin in der Naturstoffforschungsgruppe Skintegral an der Uniklinik Freiburg und Diplombiologin mit Schwerpunkt Zell- und Molekularbiologie. Und im Zentrum unserer heutigen Folge steht eben, wie gesagt, dieses altbekannte Heilkraut mit wirklich einem ganz erstaunlichen Potenzial, das Johanniskraut. Viele kennen es, vor allem wegen seiner stimmungsaufhellenden Wirkung bei innerlicher Einnahme. Doch was kann es eigentlich äußerlich angewendet für die Haut tun? Ich verrate schon mal jetzt etwas, ganz schön viel. Wir sprechen darüber, welche Wirkstoffe dahinter stecken, wie wird das Ganze wissenschaftlich untersucht und was hat vor allem die moderne Forschung bisher herausgefunden. Und da gibt uns eben Professor Dr. Wölfle ganz spannende Einblicke in die Forschungspraxis, erläutert die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen von Johanniskraut in der dermatologischen Anwendung und das eben wirklich aus der Praxis. Und das finde ich ganz besonders spannend. Frau Professor Dr. Wölfle, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind und Zeit für uns haben.
Sehr gerne.
Was hat Sie persönlich an der Erforschung pflanzlicher Wirkstoffe und jetzt vielleicht auch speziell am Johanniskraut besonders interessiert?
Was ich besonders interessant fand und auch was mich so inspiriert hat, daran zu arbeiten, ist, dass in der Naturheilkunde und in der Volksheilkunde das Johanniskraut eben als Nerven- und Wundheilmittel verwendet wurde, dass man es auch, also meine Oma hat das früher verwendet, man hat das Rotöl hergestellt. Es ist eine Pflanze, die bekannt ist, die sonst auch, wenn sie blüht mit ihren goldgelben, fünfstrahligen Blüten, einfach so aussieht, als würde sie das Sonnenlicht einfangen, als würde sie hier ein umhüllen, also die vielen Staubgefäße, die so dagegen der Sonne entgegenstrahlen, wie so Funken. Und dieses auf der einen Seite das Bild, die Signatur, die so aufhellend ist und auf der anderen Seite eben die beschriebenen Wirkungen. Und für mich als Biologin war dann interessant zu sehen, welche molekularen Mechanismen stecken dahinter? Wie kann man das auseinanderklamüsern und zusammenbringen?
Mhm. Und Sie hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, als Sie dort eingestiegen sind, liefen die Forschungen zum Johanniskraut bereits. Aber wissen Sie noch, warum jetzt konkret das Johanniskraut als Forschungsschwerpunkt ausgewählt wurde? Also welche Hinweise auch aus der traditionellen Anwendung waren dabei vielleicht ausschlaggebend? Warum hat man sich das Johanniskraut vorgeknüpft bei Ihnen an der Uni?
Genau, also es war, als ich angefangen habe, stand die antitumorale Wirkung im Vordergrund, dass es den programmierten Zelltod aktiviert. Das war auch das Habilitationsthema meines Chefs. Oh. Und per Zufall, wie das kam, weiß ich gar nicht, kam es zu einem Kontakt mit der Pharmakologie in Frankfurt. Und die haben sich damit beschäftigt, wie im Gehirn das Johanniskraut wirkt. Die haben da festgestellt, es gibt bestimmte Calciumkanäle. Und durch das, dass das Gehirn und dass die Haut aus demselben Keimblatt entstehen, gibt es so eine bestimmte Verbindung zwischen den Nervenzellen, dem Gehirn und der Haut. Und wir haben dann uns überlegt, ob das, was man wie Johanniskraut im Gehirn wirkt, beruhigend, ob es vielleicht auch beruhigend auf die Nerven, die die Haut innervieren, wirken kann. Ja. Und das war dann auch der Punkt, mit dem wir uns besonders beschäftigt haben, atopische Dermatitis, Neurodermitis, eben diese dünne Haut, dieses dünne Nervenkostüm, ob da Johanniskraut auch wirken könnte.
Ja, super spannend. Also das Johanniskraut ist ja wirklich eine Pflanze, die auch in der Forschung sehr viel Beachtung findet. Das ist sehr erfreulich und weist ja auch mir als Laie oder weist darauf hin, dass das durchaus sehr wirkungsvoll ist, diese Pflanze, wenn da so viel Zeit und vor allem ja auch Forschungsgelder reinfließen, die nicht unbedingt selbstverständlich sind bei Heilpflanzen. Wird ja gerne auch eher gespart. Wie gehen Sie denn in Ihrer Forschung so grundsätzlich vor, wenn Sie jetzt eine bestimmte Pflanze wissenschaftlich untersuchen wollen? Ich bin absolute Laien, aber ich finde dieses Thema unfassbar spannend, wie man aus wissenschaftlicher Perspektive da jetzt herangeht. Vielleicht auch, wie man die Forschungsgelder dafür bekommt, denn es ist ja wirklich auch ein hoher Kostenfaktor. Wie läuft das ab?
Also zuerst mal, als wir uns zum Beispiel darauf festgelegt haben, dass Johanniskraut die Pflanze sein soll, mit der wir uns beschäftigen, dann schaut man sich an, dass man verschiedene Extrakte bekommt. Welche, die wässriger sind, dass man Inhaltsstoffe hat, die wässrig im Wasser sich lösen. Dann nimmt man Inhaltsstoffe, die sich eher so im Öl lösen, hat verschiedene Extrakte und macht Screenings. Also wir waren jetzt an der Haut interessiert. Das heißt, wir haben Hautzellen genommen, entweder Primäre, die wir von der OP bekommen haben, dass wir die isolieren aus dem Gewebe, das sonst in den Mülleimer kommt, oder dass wir eine Zelllinie nehmen, dass es ein bisschen standardisierter ist. Und dann setzt man bestimmte Konzentrationen ein und schaut, in welcher Konzentration die Extrakte wirksam sind und welcher Extrakt am wirksamsten ist. Ist es der wässrige, ist es der ölhaltige? Und wenn man dann einen Extrakt hat, von dem man denkt, der zeigt eine Wirkung, entzündungshemmend, vielleicht antioxidativ, dann würde man den nehmen und den aufdröseln, damit man weiß, was ist der Hauptwirkstoff. Mhm. Damit man später auch standardisiert einen Extrakt hat, der immer gleich wirkt und dass man weiß, auf was man achten muss und es dann einfacher wird. Aber wir beginnen immer so mit einem Screening und meist nicht nur mit einer Pflanze, sondern mit einem ganzen Bündel, um das auch in Beziehung setzen zu können, ja, welchen Konzentrationen man das verwendet, wie man das einsetzen kann. Und gerade, also vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren, haben wir auch wieder mit dem Johanniskraut ein Screening gemacht bei Schuppenflechte und haben da viele Pflanzen genommen, auch von der traditionellen chinesischen Medizin, von der Ayurveda, von der Medizin so in Nordamerika, das war so Mahonie zum Beispiel, war so von Nordamerika. Und haben da auch versucht, eben aus Indien Samen zu bekommen, Extrakte herzustellen, was sehr aufwendig war. Und wir hatten Hopfen und Johanniskraut eben hier von der Klostermedizin. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich wird irgend so eine exotische Pflanze, die wird das Rennen machen, die werden am besten sein. Wir haben den Färber-Oleander mit viel Aufwand aus Indien hierher gebracht. Der ist in Frankfurt erstmal gestrandet, weil das nur die Samen waren. Wir haben daraus verschiedene Extrakte herstellen lassen und haben sie getestet und es kam raus, es tat gar nichts. In unseren ganzen Essays hat es nicht gewirkt. Und der Gewinner war im Endeffekt Johanniskraut und Hopfen. Wo man sagt, vielleicht ist es wirklich so, dass man die Pflanzen nehmen muss, die vor der Haustür wachsen, ja, die man hier leicht herstellen kann. Und dieser ganze Transportprozess ist vielleicht gar nicht so gut, weil die Arbeiten über Färber-Oleander, die sind alle nur in indischen Journalen veröffentlicht worden. Mhm. Und da wurde beschrieben, dass die Botaniker in die Natur rausgegangen sind, die haben die Samen frisch genommen, die haben da Extrakte hergestellt. Und ich glaube, das war so ein Aha-Erlebnis für uns, dass wir gedacht haben, vielleicht muss man wirklich die Pflanzen nehmen, die bekannt sind, die sich bewährt haben und die vor der Haustür wachsen, dass man eben schnell auch einen Extrakt herstellen kann und eben durch den Transport vielleicht nicht irgendwie wichtige Inhaltsstoffe verloren gehen.
Ja. Das ist ja im Prinzip genau das Prinzip, nach dem die Volksheilkunde ja auch geht. Nimm das, was vor deiner Haustüre wächst. Ne? Also
Genau.
es ging ja auch gar nicht anders damals. Das sind ja jetzt alles Laboruntersuchungen, quasi nicht, nennt man das dann in vitro,
Genau, in vitro.
in
Genau, im
vitro-Untersuchungen.
Reagenzglas, in der Zellkulturflasche.
Genau. Wie kann man jetzt diese Ergebnisse auch übertragen oder fängt man dann an, auch tatsächlich an menschlicher, lebendiger Haut zu testen? Also wie kommen wir vom Reagenzglas dann wirklich auf die Haut bei mir beispielsweise? Wie wird dann weiter getestet? Weil das ist ja dann letztlich auch wirklich das Spannende, ne? Weil oft wird ja gesagt, okay, in vitro funktioniert es, aber wir wissen nicht, ob es wirklich jetzt an der menschlichen Haut auch beispielsweise funktioniert.
Genau, also oft ist der Weg so, dass man von in vitro, von den Versuchen in der Zellkultur über Tierversuche, Versuche zum Menschen kommt. Und bei uns war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Zwischenschritt über die Tierversuche nicht, weil das ja auch wieder artifiziell ist. Das ist ja künstlich. Die Maushaut sieht ganz anders aus als die humane Haut mit dem Fell eben und dadurch auch den viel vermehrten Haardrüsen. Aber wir haben dann gesagt, wir müssen ein System finden, dass wir gesunde Probanden untersuchen können. Und dafür haben wir einen sogenannten UV-Erythem-Test. Das heißt also, die Naturstoffforschung, die ist in der Phototherapie lokalisiert. Und dort gibt es bestimmte UVA- und UVB-Lampen, die für die Therapie verwendet werden. Und wir haben die auch für Versuche verwendet, indem wir festgelegt haben, ab welcher Strahlendosis eine leichte Rötung auftritt. Das kann man mit so einer Phototreppe, Lichttreppe machen, indem man nur ganz kleine Areale auf der Haut bestrahlt und immer ein bisschen länger, so eine Sekunde, zwei, drei, dann schließen sich die Klappen und dann kann man genau feststellen, bei welcher Bestrahlungsdosis sich so eine ganz leichte Rötung zeigt. Und diese Rötung, die deutet ja an, dass da mehr Blut fließt, dass da auch mehr Entzündungsstoffe sind. Und wir haben die Versuche so gemacht, dass wir die Probanden bestrahlt haben, eben mit dieser geringen UV-Dosis und dann danach behandelt haben für 24 Stunden mit zum Beispiel Johanniskrautpräparaten. Die haben wir aufgeklebt und nach 24 Stunden die Rötung gemessen. Nun ist es ein bisschen schwierig, Rötung per Auge zu messen. Und deswegen gibt es bestimmte Geräte, Mexameter heißen die, die enthalten kleine Sonden, die das Hämoglobin, also den Blutfarbstoff, messen. Und wenn eine Rötung da ist, ist eine stärkere Durchblutung und dann kann man diese Rötungsunterschiede messen und dadurch auch die Entzündungshemmung messen. Das wäre so der eine Schritt. Und wenn man da jetzt weiß, in der Konzentration sieht man hier einen Effekt, dann würde man weitergehen, indem man eine Pilotstudie macht mit Patienten, zum Beispiel mit atopischer Dermatitis, die die Creme bekommen, die auftragen für ein paar Wochen und dann danach auch der Arzt diese Person begutachtet, ob die atopische Dermatitis zum Beispiel besser geworden ist, so in einem Score und persönlichen Empfinden der Patienten.
Was für Ergebnisse, also diese Studie, die Sie damals durchgeführt haben, die ist ja abgeschlossen. Welche konkreten Ergebnisse konnten Sie denn jetzt wirklich wissenschaftlich nachweisen, also in Bezug auf die dermatologische Wirkung von Johanniskraut, also äußerlich angewendet?
Was man nachweisen konnte, äußerlich angewendet, ist zum einen, dass Johanniskrautextrakte wirklich entzündungshemmend wirken. Die Rötung ging zurück. Und auch bei Patienten, dass der Juckreiz nachgelassen hat. Man kann zum Beispiel auch die Feuchtigkeit und die Barriere der Haut messen. Also bei Neurodermitis ist die ja so dünn. Und da konnten wir auch zeigen, dass die Feuchtigkeit zugenommen hat, dass die Barriereleistung besser wurde. Und was besonders wichtig ist, die Studie hat auch Kinder eingeschlossen, ab 3 Jahren. Das heißt, das Johanniskraut ist auch sehr gut verträglich. Also auch bei Kindern kann es angewandt werden. Und gerade weil es den Juckreiz genommen hat, hat es sich auch angeboten, das abends zu verwenden, um einen ruhigeren Schlaf zu haben.
Ja, also ganz konkret bei Neurodermitis hat sich das positiv ausgewirkt, bei Schuppenflechte.
Da haben wir jetzt die ersten Ergebnisse. Da wurde noch nicht klinisch geschaut, sondern nur jetzt im Reagenzglas.
Wie im Reagenzglas. Also. Aber im Reagenzglas hat sich das schon mal positiv ausgewirkt.
Genau. Oder wir haben noch geguckt, dass wir Haut von normale, gesunde Haut genommen haben und die behandelt haben. Mhm. Das heißt, das war isolierte Haut, aber ist schon noch mal ein bisschen einen Schritt weiter, wie wenn ich die Zellen einzeln habe. Also ja, die Zellen waren da ja im Hautverbund und da war die Wirkung auch sehr gut.
Ja, aber also gerade bei Schuppenflechte, ich habe es ja Gott sei Dank nicht, aber ich kenne einige Personen, die das haben. Es ist ja eine wirklich unerträgliche Krankheit. Für Kinder wünscht man sich das überhaupt nicht. Und es ist ja einfach ganz toll, wenn man da eine Alternative zu Cortison beispielsweise hat, was dann auch wirklich diesen Juckreiz stillt. Welche konkreten Extrakte haben denn da jetzt gewirkt? Sie haben gerade schon gesagt, Creme, also es sind wohl eher die fettlöslichen Inhaltsstoffe, die da dann im Johanniskraut wirken äußerlich.
Genau, also es sind wirklich die fettlöslichen Bestandteile, das ist Hyperrhizin und Hyperforin.
Ah, ja.
Und Hyperrhizin ist ja die Substanz, die auch im Verdacht steht oder immer wieder erwähnt wird, wenn es um Photosensibilisierung geht.
Ja.
Und deswegen, um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen, haben wir mit einem CO2-Extrakt gearbeitet. Das muss man sich so vorstellen, dass CO2, also dieses Gas, so unter Druck gesetzt wird, dass es flüssig wird. Und dann lösen sich nur noch ganz, ganz stark fettlösliche, lipophile Bestandteile.
Ah, ja.
Das heißt, da wird das Hyperforin gelöst, aber das Hyperrhizin nicht mehr.
Mhm.
Und so kriegt man einen Extrakt, der nur Hyperforin enthält und der überhaupt, da gibt es keine Diskussion, dass da irgendeine Photosensibilisierung sein könnte. Und mit dem haben wir gearbeitet.
Sie haben aber jetzt ein schönes Stichwort genannt. Das ist ja etwas, was mich brennend interessiert, weil es dazu sehr unterschiedliche Aussagen gibt, nämlich die also Johanniskraut soll ja lichtempfindlich machen. Und jetzt habe ich in meinen eigenen Ausbildungen immer mal wieder gehört, ja, auf der einen Seite kann ich das Rotöl verwenden, wenn ich beispielsweise Sonnenbrand habe, um den Sonnenbrand zu lindern. Und auf der anderen Seite bekommt man dann aber sofort gesagt, ja, aber Vorsicht, es macht ja lichtempfindlich. Und was stimmt jetzt? Macht Johanniskraut wirklich lichtempfindlich? Beziehungsweise, genau. Was ist da Ihre Einschätzung und was ist da einfach die wissenschaftliche, faktenbasierte Lage?
Genau, also wenn man jetzt ganz normales Rotöl nimmt, das man so hergestellt hat, wie das oft auch beschrieben ist, man packt es, also die Pflanze in Öl, stellt das in die Sonne und auch in die Wärme, dann ist es so, dass das Hyperrhizin, also der Stoff, der leicht sonnensensibilisierend wirken kann, dass der angereichert wird. Und das Hyperforin, von dem ich vorher gesprochen habe, das ist sehr lichtlabil. Das heißt, das wird vollständig zerstört. Und wenn ich dieses Öl auf die Haut auftrage und man führt dann kontrolliert wieder diesen Bestrahlungstest durch, diesen UV-Erythem-Test, von dem ich gesprochen habe, dann führt es zu einer leichten Steigerung der Photosensibilität. Also man sieht es, dass es ein kleines bisschen mehr rot wird. Aber man würde ja auch nicht sich mit Rotöl eincremen und dann in die Sonne gehen, sondern da würde man die Sonnencreme nehmen. Das heißt, dieses Problem ist etwas überinterpretiert.
Ja.
Und es ist so, wenn man jetzt dieses Rotöl anders herstellt, momentan nennt man das gar nicht mehr Rotöl, weil die leuchtend rote Farbe entsteht durch ein Abbauprodukt des Hyperrhizins. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Früher schon Plinius hat beschrieben, dass man Rotöl so herstellen soll, dass man die Blüten und die Blätter mit Olivenöl überschichtet und es im Dunkeln und Kühlen hält. Mhm. Nicht in der vollen Sonne. Dadurch bleibt das Hyperforin erhalten. Und das macht 3,5% aus. Das Hyperrhizin eigentlich nur 1,5%.
Ja.
Das heißt, man hat dann eine Mischung, die per se auch gar nicht so photosensibilisierend wirkt.
Ja.
Und damit hat man eine Möglichkeit, eine gute, wirklich entzündungshemmendes Öl zu haben oder man kann es in eine Creme einarbeiten.
Ich habe damals noch gelernt, dass man auch die Samenkapseln, also die noch grünen Samenkapseln mitverwenden kann für die Ölherstellung, weil da eben auch sehr viel Hyperforin enthalten ist.
Genau, also in den Samenkapseln ist, also in den oberen kleinen Blättern und in den Samenkapseln ist am meisten Hyperforin drin. Und was ich beim Johanniskraut auch spannend finde, ist, dass es, ich glaube, die einzige Pflanze ist, bei der man den Inhaltsstoff auch äußerlich sieht. Weil wenn man ja diese Blätter gegen das Licht hält, dann sieht es ja so aus, so durchstochen, deswegen Perforatum. Ja. Und in jedem dieser durchscheinenden Drüsen, die das Hyperforin enthalten, ist gleich viel Hyperforin drin. Das war meine Doktorarbeit, da wurde ein Student oder Doktorand, der musste diese Tüpfel oder diese Drüsen zählen und danach eine Untersuchung machen und genau bestimmen, wie viel Wirkstoff da ist. Ja. Und er konnte das zuordnen. Und das finde ich irgendwie spannend, dass man einfach, wenn man nicht weiß, was soll man denn nehmen, selbst in den Samenkapseln kann man das sehen. Ja. Und man muss einfach nur gegen das Licht halten und die Teile der Pflanze nehmen, die diese durchscheinenden Drüsen enthalten.
Ach, spannend. Und wir haben ja beim Johanniskraut auch noch diese schwarzen Drüsen. Mhm. Welcher Inhaltsstoff ist da vorrangig enthalten?
Da ist das Hyperizin drin. Ah, ja. Und das ist das, was dafür verantwortlich ist, dass es eben so rötlich erscheint. Und es ist so, wenn man die Blüten zerreibt, wird es ja rötlich, aber es ist nicht ganz so blutrot, wie wenn man das in die Sonne stellt und eben dieser Abbauprodukt entsteht.
Ja. Können Sie, auch wenn wir jetzt heute über die äußere Anwendung vom Johanniskraut sprechen, auch nochmal ganz kurz etwas dazu sagen, inwiefern Johanniskraut photosensibel wirkt, wenn ich es innerlich anwende?
Ja, da ist es so, dass man ja immer wieder in Büchern liest, dass es photosensibilisierend wirkt. Und zwar deswegen, weil man gesehen hat, dass Rinder, die Johanniskraut gefressen haben, und die waren hellhäutig, dass die Verbrennungen gezeigt haben. Mhm. Nun ist es so, wenn man die Tabletten nimmt gegen depressive Verstimmungen und sie in der ganz normalen Konzentration nehmen, die so vorgegeben ist. Mhm. Und danach wird man bestrahlt. Das haben wir eben wieder in der Phototherapie so gemacht mit diesem UV-Erythem-Test. Sieht man keinerlei Rötung. Dann hat damals, das waren die Arbeiten, bevor ich zu Skintegral kam, gesagt, ja okay, dann sollen die gesunden Probanden einfach die doppelte Menge nehmen. Ja. Was ist passiert? Es ist nichts passiert. Es gab keinerlei photosensibilisierendes Potenzial. Und dann hat er gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Jetzt sollen sie die vierfache Menge nehmen. Und dann haben sehr viele Probanden diese Studie abgebrochen, weil sie sich übergeben mussten. Ach. Weil Johanniskrautextrakt enthält 40% Gerbstoffe, wie Schwarztee. Und das verträgt der Magen einfach nicht. Das heißt, es ist de facto nicht möglich mit den Präparaten, die es gibt, wenn man einen Extrakt nimmt. Nicht, wenn man nur Hyperizin als Reinstoff nimmt, sondern wenn man den Extrakt nimmt, dass es da eine Photosensibilisierung gibt. Und dann haben wir, eben wenn man so von der Wissenschaft kommt, hat man gesagt, ja, jetzt würden wir aber gern wissen, wie hoch ist die Konzentration in der Haut? Und das war weniger als ein Nanogramm Hyperizin, also wirklich sehr wenig. Mhm. Und mit Studien, dass gespritzt wurde, Hyperizin in die Haut, wollte man wissen, welche Konzentration braucht man, dass es überhaupt eine Photosensibilisierung geben kann. Und es war über 100 Nanogramm.
Oh, wow.
Das heißt, da ist wirklich eine Grenze dazwischen, wo man wirklich mit 100%iger Sicherheit sagen kann, es führt nicht zu Photosensibilisierung. Aber es ist schade, dass diese Arbeiten, die 2000, 2001 veröffentlicht wurden, dass die nicht gelesen wurden, irgendwie untergegangen sind und in vielen Büchern noch beschrieben wird, dass die innerliche Einnahme zur Photosensibilisierung führen kann.
Ja, also das lese ich immer wieder und das habe ich auch in meinen eigenen Ausbildungen immer wieder gelernt. Und ich habe aber immer auch gemerkt, dass sie sich nicht so ganz sicher sind. Aber ich sage jetzt lieber mal, dass es photosensibilisierend wirkt, dann bin ich auf der sicheren Seite. So habe ich das immer wahrgenommen. Und das finde ich total schade, weil das wirft ja einfach ein falsches Licht auf diese Pflanze. Und ich bin jetzt einfach total froh. Ich habe jetzt hier den wissenschaftlichen Beweis dafür. Das bedeutet, wenn ich Tee vom Johanniskraut trinke, wird meine Haut nicht auf einmal knallerot, weil ich dann irgendwie danach in die Sonne gehe.
Genau. Und beim Tee trinken schon zweimal nicht, weil das Hyperizin da gar nicht reinkommt.
Ja, wunderbar. Stimmt, weil fettlöslich.
Genau.
Und auch bei den Tabletten, die ja wirklich eine tolle Alternative zu Antidepressivum darstellen, also bis zu einem gewissen Grad, brauche ich eben auch keine Befürchtungen haben. Und das finde ich ganz toll. Wir haben es jetzt hier offiziell von einer Wissenschaftlerin bestätigt bekommen.
Genau, also das ist auch im Studentenkurs, merke ich das immer wieder, wenn man fragt nach photosensibilisierenden Pflanzen, wird Johanniskraut genannt. Aber zum Beispiel, dass viele Diuretika, dass Antibiotika, dass andere Antidepressiva viel stärker überhaupt photosensibilisierend wirken, das weiß kaum jemand.
Ja.
Das ist irgendwie, hat da das Johanniskraut einen Makel. Und ich freue mich auch wirklich, wenn hier das über einen Podcast auch einfach so verbreitet wird, dass hier diese Pflanze rehabilitiert wird.
Ja, das fände ich auch wirklich richtig schön. Das ist auch eines meiner Ziele hier mit dieser Folge gewesen. Da kann ich schon mal einen Haken hintermachen. Wunderbar. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, Sie haben jetzt diese Forschungsergebnisse. Was passiert damit letztlich? Also werden dann damit jetzt auch zum Beispiel Medikamente hergestellt, die konkret gekauft werden können, wenn ich Schuppenflechte zum Beispiel habe oder Neurodermitis habe? Also passiert, was ist jetzt der nächste Schritt? Sie haben diese tollen Forschungsergebnisse. Wir wissen, Johanniskraut wirkt unter anderem bei Neurodermitis. Und genau, wie geht es dann weiter? Weil das ist ja schön, wenn das dann aus dem Labor auch wirklich in die Apotheke zum Beispiel kommt, damit ich davon auch profitieren kann.
Ja, das ist ein bisschen ein schwieriger Weg, da weiterzukommen, weil natürlich das auch wieder mit Kosten verbunden ist. Ja. Dann kommen die ganzen rechtlichen Sachen, was darf ich ausloben, was nicht. Weil wenn ich es ausloben würde als Arzneimittel oder Medizinprodukt, dann muss es Studien geben, die nicht hier von der Ethikkommission genehmigt werden, sondern die müssen zum BfArM, also zum Verbraucherschutz auch. Mhm. Was man machen kann, es gibt so einen Weg, den wir auch beschritten haben, den wir jetzt mit dem Johanniskraut noch nicht beschritten haben, mit einer anderen Pflanze, dass man versucht, Gelder zu bekommen, sogenannte ZIM-Gelder, Zentrum für innovativer Mittelstand. Das ist eine Kooperation zwischen einer Uni, das wären zum Beispiel wir als Forschungsgruppe, und einem mittelständischen Unternehmen. Und da gibt es Gelder vom Staat. Und das Ziel ist, dass es danach ein fertiges Produkt gibt. Da muss man auch wirklich darlegen, was ist der innovative Gehalt, wem bringt es etwas, wie will man das später vermarkten, warum ist das besonders, was ist das Alleinstellungsmerkmal, und das wäre der nächste Schritt eben mit Johanniskrautextrakt, wenn man das anwenden will, dass man das abklappern muss und eben über solche Möglichkeiten versucht, an Gelder zu kommen. Das war vorhin auch mal eine Frage. Also das ist eine Möglichkeit, dass man so eine Kooperation zwischen der Industrie schafft. Und ich finde es gut, dass es auch wirklich ein mittelständisches Unternehmen sein muss, das selber Gelder kriegt, sich Personal einstellen kann, aber dass es eben nicht diese Riesen sind, die eben nur irgendwie quasi sich ein grünes Mäntelchen umhängen. Das ist das Problem in diesem Bereich der Vermarktung, dass viele große Firmen eigentlich eine schlechte Grundlage haben und da vielleicht mal ein Pflänzchen durchschwimmen lassen und dann sagen, das ist jetzt Naturkunde und das ist Phytotherapie.
Ja, verstehe. Aber hier wird es dann einfach, also die Forschungs- oder zu einer bestimmten Pflanze zu forschen, ist das eine. Mhm. Aber dann den nächsten Schritt zu gehen, dass ich als Konsument wirklich auch davon profitiere, das ist nochmal ein ganz anderer. Wie lange dauert dieser Prozess ungefähr?
Von der Erforschung in der Zellkultur bis zu dem Produkt mindestens 6-7 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Wenn nicht noch länger.
Ja.
Und zum Schluss sind es wirklich auch juristische Hürden, dass man genau wissen muss, was man ausloben darf, wie man es ausloben darf. Ja. Und dass man es schafft. Man muss eigentlich versuchen, es noch als Kosmetikum zu zu verkaufen zu können, weil sonst sind die behördlichen Hürden noch viel höher und das kann man sich einfach nicht leisten. Also dann müssen wirklich große Studien erfolgen und als kleine Gruppe kann man sich das nicht leisten.
Ja. Wie kann ich denn jetzt trotzdem, also ich möchte jetzt nicht darauf warten, dass es ein Fertigprodukt gibt. Wie kann ich trotzdem von Ihren Forschungsergebnissen profitieren? Also beziehungsweise es gibt ja ganz viele Johanniskraut-Rezepte bekannt aus der Volksheilkunde. Ist es so, dass diese ebenfalls wirksam sind, dass ich mir eben eigene Präparate herstellen kann? Wie sieht das aus?
Eigene Präparate kann man sich herstellen, so wie ich es beschrieben habe, eben den Auszug im Dunkeln und im Kühlen eher. Und dieses Öl kann ich auch direkt verwenden. Also man kann sich da auch einen fettfeuchten Umschlag machen. Also wenn man jetzt chronische Hautprobleme hat, also zum Beispiel auch Gürtelrose mit Juckreiz, dann könnte ich direkt das Öl auftragen. Das ist eine geschlossene Wunde, das würde funktionieren. Wenn es eine oberflächliche Wunde ist, könnte ich einen Verband machen. Das heißt, ich würde ein Tuch tränken mit dem Johanniskrautöl, würde es auftragen und darüber nochmal einen Verband mit einem feuchten Tuch, sodass man diese Verdunstungskälte auch hat. Das heißt, mit dem Öl kann man schon sehr viel herstellen. Und wenn man mit Johanniskrautöl arbeitet und man will es nicht selbst herstellen, dann ist es vielleicht gut, zu Firmen zu greifen, die einfach einen guten Namen haben. Also zum Beispiel die Firma Primavera, da hatte mein Chef auch mal einen Vortrag über Johanniskraut und hat auch erzählt, wie man das ausziehen soll. Und was ich super fand, die haben gesagt, ja, das wussten wir gar nicht und haben jetzt angefangen, es auch im Dunkeln und in der Kühle auszuziehen und auf den Hyperforin-Gehalt zu achten. Das heißt, da ist es ganz gut, wenn man etablierte Firmen nimmt, die das aufgreifen bei Primavera weiß ich das jetzt, dass sie das so machen. Bei anderen müsste man vielleicht gucken, ob da irgendein Verweis draufsteht auf der Verpackung.
Ah, das finde ich ja spannend, dass zumindest dahingehend auch quasi aufgeklärt wird und dann auch wirklich umgestellt wird, damit die Wirksamkeit von dem Johanniskrautöl erhöht wird. Das finde ich richtig klasse. Und können Sie uns noch einen Tipp geben, wenn ich jetzt selber das Johanniskraut herstellen möchte? Sie haben schon gesagt, es darf kühl und dunkel ausgezogen werden. Gibt es noch etwas anderes, worauf ich unbedingt achten sollte, wenn ich das Johanniskrautöl selber herstellen möchte?
Die Sache ist, also von dem Johanniskraut ist die medizinische Pflanze, dieses Hypericum perforatum, und es gibt viele Unterarten. Das heißt, man sollte schauen, dass man auch wirklich die richtige Pflanze hat. Ja. Die erkennt man, indem man die Blätter gegen das Licht hält, dass man hier diese Tüpfel hat. Mhm. Und der Stängel, das ist auch charakteristisch. Normalerweise haben die Pflanzen einen vierkantigen Stängel und das richtige, echte medizinische Johanniskraut nur einen zweikantigen Stängel. Und man kann nach der Höhe noch gucken. Es wächst schon so höher. Also es ist 1,20 Meter bis 1,50 Meter vielleicht. Also, dass man da guckt, also wenn es irgendwie kriechend ist, nur so 50 Zentimeter, dann hat man eben eine falsche Variante, wenn es mit dem Stängel nicht stimmt. Also, wenn man sich da so sicher sein kann, dass man jetzt das richtige Johanniskraut hat, dann würde man eben die blütennahen Blätter nehmen, die Kapseln und auch die Blüten selbst und sie auch pflücken eben zur Mittagszeit, also zur vollen bei der vollen Sonneneinstrahlung, weil dann der Wirkstoffgehalt am höchsten ist und idealerweise auch so um den Tag von St. Johanni, von dem ja auch die Pflanze den Namen hat, so 24. Juni, Sommersonnenwende, dann hat man den höchsten Wirkstoffgehalt.
Wenn es vorher nicht geregnet hat, oder?
Das ist noch ein guter Punkt. Man würde es nicht machen, wenn es davor geregnet hat, weil sonst kaum Wirkstoffe gebildet wurden. Ja. Genau. Guter Einwand.
Das weiß ich nämlich noch, da kann ich mich noch schmerzlich daran erinnern, dass Johanniskraut ist wirklich auch, oder das Johanniskrautöl ist eine der Zubereitungen, die ich jedes Jahr mache. Also ich schaffe nicht immer alles, aber das möchte ich immer machen. Und in einem Jahr hat es so geregnet, es hat einfach keinen Sinn gemacht. Also ich war wirklich traurig, aber so ist das eben manchmal. Und deswegen habe ich das einfach sehr präsent, dass es bei Regen ja einfach nicht ganz so optimal ist.
Ja, aber sonst, also Johanniskrautöl ist auch eine Sache, die man wirklich sehr gut selbst herstellen kann. Und was ich toll finde, ist, dass man das Öl auch verwenden kann. Also da finde ich es jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn man keine Creme hat, weil man auch das Öl verwenden kann, auch mit den Umschlägen.
Ich bin ja aktuell, jetzt wo wir die Folge aufnehmen, schwanger. Und ich nehme das Öl, ich habe das schon in der ersten Schwangerschaft gegen Schwangerschaftsstreifen genommen und habe zumindest nach der ersten Schwangerschaft nichts gehabt. Und jetzt schmiere ich mir meinen dicken Bauch auch die ganze Zeit wieder mit immer ein bisschen Johanniskraut und Wasser ein. Also ich mische das dann immer mit ein bisschen Wasser und eben auch ein bisschen Johanniskrautöl. Und ja, nutze das quasi für meine Babybauchpflege aktuell.
Ja, das sieht man ja auch. Es ist dafür gut, es ist für die Kinderpflege gut und es ist einfach diese starke regenerierende Eigenschaft, die auch so die Hautfeuchtigkeit, den Lipidmantel, also halt die Fettschutzschicht stärkt. Das sieht man daran.
Ja.
Guter Effekt.
Ja, wunderbar. Ich könnte jetzt eigentlich noch Stunden weitersprechen, aber die Zeit läuft auch langsam ab. Ich habe noch eine Frage, also abschließend. Gibt es noch irgendetwas, was Sie ergänzen möchten jetzt zur Johanniskrautforschung oder zu der Pflanze? Irgendeine Frage, die ich nicht gestellt habe, aber etwas, was Sie noch gerne teilen möchten?
Ach, vielleicht eine Sache, die ich auch noch gar nicht erwähnt habe, dass Johanniskraut auch so gut gegen verkeimte Wunden wirkt. Und zwar ist es so, dass man weiß, bei tiefen Schüben von atopischer Dermatitis, dass die Haut, die sowieso schon sehr dünn ist, oft eine Besiedlung oder Übersiedlung von Staphylococcus aureus aufweist. Und dann können eben auch Gifte in die Haut kommen. Und was super ist, dass Johanniskraut auch gegen multiresistente Stämme, zum Beispiel von Staphylococcus aureus, wirken und dadurch das Hautmikrobiom wieder so ins Gleichgewicht bringt und dadurch auch ein schnelleres Abklingen der Erkrankung zeigt. Also das ist noch so, finde ich, was ganz Tolles, dass man da nicht Antibiotika nehmen muss, die auch Resistenzen aufweisen, sondern man hat hier einen Naturstoff, der sehr stark antibakteriell auch wirkt.
Und ist da das Hyperferin oder das
Hyperizin.
Hyperrezin für
Und hier ist es
verantwortlich?
das Hyperforin, das besonders stark wirkt.
Ich habe noch eine Frage zu den Inhaltsstoffen, weil in der Volksheilkunde wird ja grundsätzlich gesagt, so die Gesamtheit der Pflanze wirkt, das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe wirkt. In der wissenschaftlichen Forschung ist es ja einfach so, dass man die Inhaltsstoffe extrahiert und dann auf die Inhaltsstoffe testet. Aber können Sie da trotzdem so ein bisschen was zu sagen? Hat man da auch Ergebnisse erzielen können in Bezug auf das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe?
Ja, zum Beispiel ist es so, dass wenn man jetzt nur mit Hyperforin, also reinem Hyperforin arbeiten würde, dann hat man einen Stoff, der extrem lichtsensibel ist. Also die Versuche, die wir da machen mussten, da musste der Laborraum abgedunkelt sein. Die Lagerung ist bei minus 80 Grad. Also es war wirklich schwierig, das zu handeln. Wenn man jetzt aber einen Extrakt nimmt, der das Hyperforin angereichert hat, so 30 bis 40%, aber auch noch Flavonoide enthält, noch andere Stoffe, die einfach die Oxidation schützen, dann kann man plötzlich in normalen Räumen arbeiten und dieser Extrakt, der wird bei zur Sicherheit bei minus 20 Grad gelagert, aber kurzfristig könnte er auch im Kühlschrank gelagert werden. Also man sieht das nicht nur für die Wirkung, sondern auch für die Stabilisierung des Extraktes insgesamt, das Gesamtprodukt wichtig ist und oft die Wirkung auch noch mal besser ist als der einzelne Reinstoff.
Jetzt haben Sie noch was Wichtiges gesagt. Wenn ich jetzt das Rotöl herstelle, macht es dann auch Sinn, das Rotöl besser im Kühlschrank zu lagern, um die Inhaltsstoffe zu konservieren? Ich habe es nämlich praktischerweise einfach im Badezimmer stehen, das Rotöl. Aber
Wenn man jetzt sagt, innerhalb der Frist so von einem Jahr, einem halben Jahr, und man nimmt Olivenöl, was so auch nicht so schnell oxidiert, dann kann man das auch im Badezimmer lagern. Man könnte vielleicht ein Antioxidant dazugeben, Vitamin E oder was einem sonst einfällt, aber dann ist es gar kein Problem. Wenn man es länger lagert, würde man es im Kühlschrank lagern. Aber das ist einfach so, im Labor versucht man alles irgendwie zu kühlen, aber sonst ist Badezimmer auch ganz gut, weil da braucht man es dann und da will man auch nicht ständig an den Kühlschrank rennen.
Super, danke schön. An welchem Forschungsprojekt arbeiten Sie aktuell?
Jetzt haben wir uns, also bis jetzt war die Forschung eher so, dass wir an Cremes gearbeitet haben, so Auftrag von außen. Aber gerade bei der Schuppenflechte ist es so, das war unser letztes Projekt, da weiß man, dass das keine isolierte Hautkrankheit ist, sondern dass es eine systemische Erkrankung. Das heißt, es gibt viele Erkrankungen, die damit assoziiert sind. Das ist eben das metabolische Syndrom mit Fettleber, mit Diabetes. Es ist auch mit Arthritis, also psoriatischer Arthritis verbunden. Und da war jetzt ist unser Ansatz, ob vielleicht eine Stärkung der Leber, so als zentrales Entgiftungsorgan, auch dazu führen kann, dass sich die Haut verbessert, dass Hautkrankheiten besser werden. Und gerade der Hinweis kam da von der anthroposophischen Medizin, in der man von Leberdermatosen spricht. Dass gesagt wird, wenn die Leber nicht richtig arbeitet, zu schwach ist, dass dann Hautkrankheiten auftreten. Und wir hoffen oder wollen überprüfen, ob vielleicht bei schwereren Fällen von Schuppenflechte der zusätzliche Leberschutz noch dazu sorgt, dass die Reaktionen und die Heilungsaussichten schneller vonstatten gehen und vielleicht die Phase zwischen einzelnen akuten Schüben länger ist. Vielleicht ist eine chronische Erkrankung, es kann immer wieder Schübe geben, aber es wäre natürlich toll, wenn man den Zeitraum zwischen den Schüben einfach stark verlängern könnte. Und im Vergleich zu diesen aktiven Mitteln, die man bei schwerer Schuppenflechte verwendet, die mehrere tausend Euro kostet, also solche speziellen Therapien gegen die einzelnen Entzündungsstoffe, ist natürlich eine Therapie der Leber durch zum Beispiel Mariendistelextrakt preisgünstiger und vielleicht auch angenehmer für die Patienten. Und da testen wir gerade. Da versuchen wir so Lebermodelle herzustellen und zu schauen, wie der Effekt der Mariendistel ist.
Sehr spannend. Kann man das irgendwie als Laie nachverfolgen, Ihre Forschungsergebnisse oder den aktuellen Stand der Forschungen?
Den aktuellen Stand kann man auf der Homepage, unserer Homepage von Skintegral sehen. Da haben wir immer ganz kurz zusammengefasst, an was wir gerade arbeiten. Da ist das als erstes Forschungsprojekt gezeigt. Und wir versuchen auch immer, leicht verständliche Cartoons für unsere Forschung zu zeigen, dass man so zumindest grob weiß, um was es geht. Die speziellen wissenschaftlichen Bezeichnungen könnte man einfach ersetzen, aber man sieht so kurz, wie es wirkt. Ja. Also da haben wir unser Screening auch drin mit Johanniskraut und dem Hopfen und wir haben jetzt auch die neue Leberstärkung mit drin.
Ah, toll. Das würde ich ja sehr gerne noch hier unter die Podcast-Folge verlinken.
Sehr gerne.
Und wenn die Ergebnisse dann da sind, kann man das auch irgendwo dann nachlesen?
Man kann es auf jeden Fall nachlesen in diesen Fachjournalen. Aber wir sind eigentlich immer daran interessiert, dass wir das auch veröffentlichen in der Zeitschrift für Phytotherapie oder also versuchen, es jedem zugänglich zu machen, weil die Fachzeitschriften sind in Englisch geschrieben. Oft bekommt man sie nicht kostenlos, wenn man nicht einer Universität zugeordnet ist. Ja. Und so versuchen wir es eben über Vorträge auch zu verbreiten. Podcast ist eine gute Sache.
Ja.
Und natürlich auch über Übersichtsarbeiten eben in Zeitschriften für interessierte Personen an der Phytotherapie.
Ja, wunderbar. Und die sind ja auch wirklich sehr erschwinglich. Toll. Frau Dr. Professor Wölfle, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses aufschlussreiche und sehr interessante Interview. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir mit dem Mythos Johanniskraut macht lichtempfindlich hier auch aufräumen konnten. Und danke Ihnen einfach auch von Herzen für Ihre tolle Arbeit, dass Sie Ihre Zeit in die Forschung investieren, gerade in Bezug auf die Heilpflanzen und wie sie unsere Gesundheit stärken, aber eben auch bei Krankheit Linderung verschaffen können. Danke.
Ja, sehr gerne. Und ich finde es schön, wenn eben von der Forschung die Sachen auch nach draußen getragen werden, weil das ist mein Riesenantrieb, dass ich will, dass die Heilkraft der Heilpflanzen auch bekannt gemacht wird und jeder nutzen kann.
Toll. Dankeschön. Ja, und wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Und wenn du das Interview teilen magst, dann teile das und unheimlich gerne mit Freunden, Bekannten, vielleicht auch mit deiner Wildpflanzendozentin, weil dieses Interview wirklich einfach so unheimlich reich an Informationen war. Und selten bekommen wir ja wirklich einen Blick aus der Forschung. Und jetzt haben wir es hier ganz direkt von einer Expertin. Deswegen, ja, ganz herzlichen Dank für dein Interesse, dass du bis hierhin zugehört hast. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Alles Liebe und bis bald. Tschüss, Frau Professor Dr. Wölfle.
Tschüss.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.